Lifestyle Teilzeit. Ganz toller Begriff, wenn ich ehrlich bin. Und dieser Begriff kommt gerade in der politischen Diskussion auf. Gemeint ist damit die Debatte um Teilzeitarbeit, die nicht aus zwingenden Gründen wie beispielsweise Kinderbetreuung oder Pflege erfolgt, sondern freiwillig aus Lifestyle-Gründen gewählt wird. Der Vorschlag kam aus dem Wirtschaftsflügel der CDU, um eine Einschränkung des gesetzlichen Rechts auf Teilzeitarbeit einzuschränken. Sie argumentieren, diejenigen, die es sich leisten könnten und aus Lifestyle-Gründen weniger arbeiten möchten, sollten nicht automatisch Anspruch auf Teilzeit haben. Was ich persönlich, und ich bin nicht auf deine Meinung gespannt, ich finde es massiv übergriffig vom Gesetzgeber, von der Regierung, also von den Kollegen aus dem Wirtschaftsflügel der CDU, mir vorschreiben zu wollen, wie viel ich denn arbeiten möchte oder nicht. Ich finde das massiv übergriffig, wenn ich ehrlich bin. Ich zahle schon, die Hälfte meiner Einnahmen gehen sowieso schon ganz grob mit Steuern und Beiträgen ab. Und jetzt soll auch noch jemand anderes entscheiden, dass ich nicht mehr Teilzeit arbeiten darf, wenn ich das möchte. Ich verstehe gerade gar nicht mehr, was hier los ist. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, du siehst die Verzweiflung der Politik, weil sie irgendwie versuchen, die Wirtschaft produktiver zu machen. Aber sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und jetzt kommt die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Konnemann, schreibt in eine Schlagzeile eines Antrags für einen Bundesparteitag Lifestyle-Teilzeit. Und natürlich ist der Eklat programmiert, wenn du sowas machst. Ich bin da total bei dir, vor allem, weil wir eigentlich den Kern dieses Themas wieder nicht diskutieren. Warum sind denn so viele Menschen möglicherweise in Teilzeit oder warum sind es zu viele nach Ansicht der CDU? Ja, vielleicht geht Vereinbarkeit mit Familie und Beruf doch noch nicht so gut wie in anderen Ländern. Fangen wir doch mal da vielleicht an. Aber nein, Herr Merz möchte ja nicht, dass Menschen zu viel im Homeoffice unterwegs sind. Und er hat ja auch was dagegen, dass Menschen sich pragmatisch per Telefon krankschreiben lassen können, sondern er sieht da irgendwie wieder den Verdacht, dass da Faulenzer am Werk sind. Also das ist schon schwierig, ne? Wenn uns gerade eine Partei regiert, die irgendwie das gesamte Deutschland unter so einen Generalverdacht stellt, nach dem Motto, ihr seid nicht fleißig genug.
Das finde ich crazy, ehrlich gesagt. Zu Homeoffice habe ich eine andere Meinung, dazu komme ich auch gleich, aber ich finde das crazy, dass vorgeschrieben wird oder man will vorschreiben, du bist berechtigt, Teilzeit zu arbeiten und du nicht. Also ich
verstehe. Wird nicht kommen. Resa, kann ich dir jetzt schon sagen, die Frau Konnemann musste sich auch schon von diesem Vorschlag verabschieden. Sie hat sich auch entschuldigt. Das wird alles zum Parteitag nochmal anders aufgeschrieben. Diesen Begriff Lifestyle-Teilzeit werden wir in der Form von der CDU nicht mehr hören. Also immerhin, das haben sie begriffen.
Trotzdem, allein so einen Vorschlag zu machen, finde ich fast schon absurd, wenn ich ehrlich bin. Für mich gehört, was mich stört ist, ich bin mir vollkommen bewusst, dass wir in Deutschland davon leben, dass wir sehr produktiv sind. Ich bin mir sicher, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, 40 Stunden eines deutschen Arbeitnehmers sind von der Produktivität her mehr wert als 40 Stunden vielleicht von einem Nachbarland von uns. Das ist so meine Erfahrung zumindest aus meiner Karrierezeit. Nichtsdestotrotz, ich glaube, warum viele Menschen in Teilzeit gehen möchten, ist, wir haben mittlerweile, und das ist meine Beobachtung aus den letzten Jahren, auch so viele Quatschjobs mittlerweile, auch wenn ich so, sorry, wenn ich so direkt sagen muss, wo wir, um beispielsweise irgendwelche Vorgaben, regulatorische Vorgaben einhalten zu müssen, oder wollen, massenweise, tonnenweise Dokumente erstellen müssen, wo wir die Vorgaben dokumentieren und so weiter, durch Testphasen durchgehen und so weiter und so fort. Ich kann dann verstehen, dass die Leute sagen, das ist mir zu stressig einfach. Das ist mir auch inhaltlich zu schwach, um mich da wirklich 40 Stunden die Woche damit zu beschäftigen. Und aus meinem Umfeld kann ich das sagen, ich kenne Leute, die sagen, ich würde gerne einen Freitag frei haben. Und da ist eine Dame, die ich jetzt kenne, die freitags frei hat, die hat keine Kinder und sagt einfach, du, mein Job erfüllt mich nicht. Ich muss irgendwas tun, um Geld zu verdienen. Und ich weiß auch in der Branche, wo ich unterwegs bin, egal wohin ich wechsle, wird mich auch nicht erfüllen. Und ich möchte einfach nicht, dass mein Leben sich um die Arbeit dreht. Aber ich muss Geld verdienen.
Ja, also deswegen ist ja allein diese Vorstellung, dass du das dir erlauben lassen musst, wenn du nicht 40 Stunden arbeiten willst. Das ist Freiheitsberaubung im Grunde. Also es wird auch in der Form nicht kommen. Das Irre ist ja, dass wir in Deutschland im Jahr 2025 die höchste Zahl an Arbeitsstunden seit der Wiedervereinigung gemessen haben. Die Deutschen arbeiten so viel wie noch nie. Das ist die eigentliche Wahrheit. Sind die Deutschen so produktiv wie noch nie? Das kann man bezweifeln. Das heißt, wir haben ein Produktivitätsthema und wir haben keine Idee, wie wir darüber diskutieren sollen. Da können wir zum Beispiel gerne mal über das Thema Homeoffice sprechen. Wo bist du eigentlich produktiver? Aber was Arbeitsstunden angeht und so weiter, lasst uns dieses Thema wirklich mal begraben. Und ehrlicherweise, aus welcher Gesellschaft kommen wir denn? Früher hat der Mann gearbeitet und die Frau, die saß zu Hause. Also Ehepaar, 100% Ehemann als Arbeiter. Und jetzt haben wir doch folgende Situation, in einem klassischen Modell, Mann und Frau. Mal angenommen, die Ehefrau arbeitet 60% und er arbeitet 80%. Haben wir 140%. Wir haben also eine höhere Arbeitskraft heutzutage als im alten Modell. Und dann willst du Teilzeit immer noch kritisieren? Finde ich schwierig.
Finde ich auch super schwierig. Also gut, der Vorschlag hat ja auch, war auch beinhaltet, dass dann beispielsweise Kinderbetreuung und so weiter da nicht mit einfließen soll. Das wäre ein zwingender Grund, aber allein so einen Vorschlag zu machen, also ich fand das massiv übergriffig, um auf das Thema Homeoffice zu kommen. Hier muss ich sagen, meiner Erfahrung nach, es ist, Menschen sind tatsächlich produktiver, die meisten, nicht alle, aber meistens produktiver, wenn sie an einem Ort zusammenarbeiten. Als ehemaliger Gründer, und ich hatte auch so meine Sturm- und Drang-Phase mit Gründungen und so weiter, das hätte remote gar nicht alles funktionieren können, so schnell relativ produktiv zu werden. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einer Remote-First-Gesellschaft maximal produktiv sein kannst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Remote First, glaube ich auch, wird niemals funktionieren. Du bist immer gut, wenn du im Austausch bist. Jede Idee wird besser im Austausch. Bei mir war es immer so, jeder Text wird besser, wenn er durch mehrere Hände geht, wenn du darüber diskutieren kannst. Und ich bin auch kein Mensch, der gerne in seinem Kämmerlein irgendwie vor sich hin tüftelt. Also ich muss auch raus. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da in eine Situation kommen werden, wo es sich auch wieder normalisiert. Ich glaube, wir sind immer noch in der postpandemischen Phase. Also wir sind am Ende noch nicht so ganz klar als Wirtschaft und Gesellschaft, wie viel Homeoffice eigentlich für uns auch gut ist und wie viel schon wieder schädlich ist. Also ich glaube, wir loten da noch aus, wohin die Reise gehen wird.
Ich bin auch gespannt. Ich verteufel es auch nicht grundsätzlich. Ich denke nur tatsächlich, dass man vor Ort Produktivität steigt. Ich habe mal bei einem Unternehmen gearbeitet und das war schon ein paar Jahre her. Und ich habe eine Kollegin nie getroffen gehabt, bis ich sie eines Tages vor Ort, glaube ich, im Supermarkt getroffen habe. Sie hat mich dann angetippt, hey Resa. Und ich habe die Person gar nicht erkannt, obwohl wir da, keine Ahnung, schon über ein Jahr zusammengearbeitet haben, weil ich sie halt nur durch den Bildschirm gesehen habe und noch nie real life gesehen habe. Da wurde es mir nochmal bewusst, du kannst ja gar keine Connection zu jemandem aufbauen, wo du in Realität ja noch niemals Interaktion mit hattest. Also ich finde das super interessant und wo wir gerade auch bei der CDU sind, das Thema ist hier auch fast zeitgleich aufgetreten, Zahnarztbehandlungen sollen kostenpflichtig werden. Oder der Vorschlag war zumindest in einem Positionspapier des Wirtschaftsrats der CDU. Und dieses Positionspapier heißt Agenda für die Arbeitnehmer in Deutschland. Dort wurde vorgeschlagen, zahnärztliche Leistungen weitgehend aus dem Leistungskatalog der GKV zu streichen. Die Begründung: Solche Behandlungen ließen sich gut privat absichern und sollten nicht länger solidarisch über die Beiträge aller finanziert werden. Das Ziel dahinter: eine Senkung der Sozialabgaben. Bevor ich dich gleich frage nach deiner Meinung, also hier frage ich mich auch wieder, was eigentlich manchmal mit der CDU los ist. Ich glaube 0,0 daran, dass wenn zahnärztliche Leistungen gekürzt werden, dass sich die Sozialabgaben irgendwie senken lassen dadurch. Also ich glaube da null dran. Das ist wie so mit kurzfristigen Mehrwertsteuersenkungen, die werden nicht weitergegeben an die am Ende, die es zahlen müssen. Ich glaube da 0,0 dran. Und hier eine Sache zu streichen, die eigentlich so wichtig ist auf die Gesundheit des Menschen auch und so weiter. Ich kann es verstehen, privat absichern. Ich weiß, wie man sich privat absichert, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die das vielleicht gar nicht wissen und sich dann auch nicht drum kümmern. Sich auch vielleicht nicht um, ich weiß auch gar nicht, ob Kinder jetzt damit einbezogen werden oder nicht, keine Ahnung, müsste ich nochmal genauer nachlesen. Oder auch junge Erwachsene, die zum Beispiel vielleicht erstmal sowas nicht im Kopf haben, ich muss mich drum kümmern, die werden dann komplett wegfallen. Und das hat langfristig viel mehr Schaden oder Schäden als kurzfristige Vorteile. Und ich glaube wirklich nicht dran, dass da die Abgaben auch nur um 0,5% danach gesenkt werden.
Ich glaube auch, dass das nicht passieren wird, dass wir am Ende in irgendeiner Weise eine eigene, private, vollständige Zahnversicherung abschließen müssen. Also Zahnzusatzversicherung muss man schon machen, ja, weil die Kasse zahlt wirklich nur noch das Mindeste bei Zahnbehandlungen. Diese Debatte ist insofern total interessant, weil sie gar nicht von der CDU kommt. Sie kommt vom Wirtschaftsrat. Der hat mit der CDU nichts zu tun.
Ah, ich dachte, der Wirtschaftsrat ist, der CDU war das.
Es ist keine Vereinigung der CDU, sondern es ist eine Unternehmervereinigung, die der CDU nahe ist und die sich als beratende Unternehmervereinigung für die CDU sieht. Als solche ist sie auch gern gesehen. Mhm. Sie trägt halt diesen Namen Wirtschaftsrat der CDU oder CDU-Wirtschaftsrat, dann wird es halt immer irgendwie komprimiert in den Medien und schwupps wirkt es so, als sei das eine CDU-Organisation. Okay. So, das muss man einfach nochmal auch im Hinterkopf behalten, warum die auch sich getraut haben, mit sehr steilen Vorschlägen rauszugehen. Und gut, dass sich jetzt die Oppositionsparteien, inklusive der SPD übrigens, genau dieses Thema vorgeknöpft haben, ist total nachvollziehbar. Wir sind ein Sozialstaat. Und das sollen wir auch bleiben. Und wir finanzieren diesen Sozialstaat über Umlageverfahren. Die Starken helfen den Schwachen, denn jeder Schwache kann auch stark werden und jeder Starke kann auch schwach werden. So ist unser Urgedanke. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann sagen, anhand der Zähne wirst du erkennen, wer zu den Starken und wer zu den Schwachen gehört. Das wird in Deutschland nicht passieren. Bin mir ziemlich sicher.
Ich hoffe es, aber wo ich mir tatsächlich ganz große Sorgen mache, ist die Beiträge, die in der GKV gezahlt werden und quasi jährlich schon angepasst werden. Ich finde es mittlerweile einfach verrückt, dass du relativ viele Beiträge zahlst und in Relation immer weniger zurückbekommst. Also ist ein privater Fall jetzt. Ich bin GKV versichert.
Ich auch.
Das hat seine Gründe. Obwohl ich als Unternehmer dann die Möglichkeit hätte, jetzt schon seit lang in die Private zu gehen. Ich bin GKV-versichert und ich war vor kurzem, ja schon ein paar Monate her, mit meinen Kids beim Arzt. Meine Kleine hat was gehabt, ich wollte es checken lassen. Meine Frau konnte in dem Moment nicht, aber ich habe mir die Zeit genommen, wir sind zum Arzt gegangen und tatsächlich war es ziemlich voll beim Arzt. So voll, dass ich, glaube ich, gefühlt so 2,5-3 Stunden gewartet habe. Und was mir bewusst geworden ist, und das meine ich jetzt gar nicht böse, ich war wahrscheinlich in dem Raum mit meinen Kindern, wir gehörten wahrscheinlich zu einer einzigen Person dort, die da auch Deutsch gesprochen haben. Klingt jetzt komisch. Es sah für mich danach so aus, da waren halt viele Nicht-Deutsche vor Ort. Keine Ahnung, woher die kommen, was da genau los ist. Aber klingt komisch. In dem Moment ging mir durch den Kopf, ja krass, ich bin der Einzige, der eigentlich gerade hier einzahlt und muss ja am längsten von allen warten. Ich finde das irgendwie crazy, wenn ich ehrlich bin. Und darauf zurückzukommen, wegen dem Zusatzbeitrag der Zähne. Also ich verstehe, dass wir ein Riesenproblem haben bezüglich den Ausgaben für Krankenversicherung und so weiter und so fort. Aber es ist ein hausgemachtes Problem, aus meiner Sicht. Wir haben 2015 schon damit angefangen, dass wir leider sehr unkontrolliert viele Menschen reingelassen haben. Und ich bin immer noch, das ist mindblowing für mich, mit Zahlen, ich habe ein schlechtes Gefühl für große Zahlen. Also bei mir 2015 waren es ungefähr 1 Million Menschen. Das war knapp drunter, aber ungefähr 1 Million Menschen haben wir reingelassen, die ja erstmal voll finanziert werden müssen. Und ich kann mir die Zahl 1 Million, wir haben alle studiert, wissen alle, was 1 Million ist, aber ich kann mir die Zahl 1 Million sehr schwer vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, Heidelberg hat 150.000 Einwohner und ich kann mir 6-mal die Stadt Heidelberg vorstellen. Ungefähr. Ist groß. Es sind viele Menschen, Stadtteile, die müssen in dem Kontext dann alle komplett durchfinanziert werden. Krankenversicherung, Unterkunft, Ernährung, und so, Lebensmittel und so weiter und so fort, Infrastruktur, Strom, alles, Öffis und so weiter. Und dann wundern wir uns, dass wir immer höhere Beiträge haben und dann solche Vorschläge kommen, die ja irgendwo ihre Berechtigung haben. Es geht ja um Einsparung, wie wir Geld einsparen können. Aber ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Und das soll jetzt kein Diskurs darüber sein, dass wir jetzt keine Menschen mehr reinlassen dürfen und so weiter. Ich bin für Migration im kontrollierten Sinne. Aber merken wir so langsam, dass es doch nicht so gut ist, so viele Menschen reinzulassen, wo die Gesellschaft das irgendwie finanziell auch auffangen muss? Ich habe eine andere Statistik erst vor ein paar Tagen gelesen gehabt, die fand ich super interessant. Anteil der jugendlichen Migranten in deutschen großen Städten, die lag teilweise bei über 60%. Und das ist eine sehr, sehr interessante, hohe Zahl, wenn ich ehrlich bin. Und wie soll ich dir sagen? Also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen allgemein.
Ja, wir haben da eine Krisensituation momentan. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit, glaube ich, 12, 13 Jahren. So über 3 Millionen. Das belastet die Sozialkassen extrem momentan. Natürlich gibt es die Hoffnung, dass viele von denen wieder zu Einzahlern auch werden, ja, und dass die Wirtschaft auch wieder mal in Schwung kommen kann. Aber momentan haben wir ein Thema, was die Kassen ganz klar betrifft, was für uns als Beitragszahler wirklich echt krass ist, ja. Also wir bräuchten eigentlich drastische Steuersenkungen in der Einkommensteuer, um die ganzen Mehrausgaben, die wir für die Kassen haben, irgendwie auszugleichen. Aber insofern haben viele de facto netto weniger als früher, ja, trotz Inflation. Also das ist schon belastend. Ich glaube aber, dass die Krankenkassen auch Hausaufgaben zu machen haben. Also die Krankenkassen machen sich es in Teilen aber auch manchmal leicht, indem sie einfach sagen, sorry, so, das ist jetzt der Beitragssatz und den müsst ihr jetzt zahlen. Also da ist auch ein hohes Privileg, einfach festzulegen, was gezahlt wird. Und das senkt den Reformdruck im Innern. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Krankenkassen auch intern noch Reformbedarf haben.
Also ich weiß, dass das, was ich gesagt habe, eigentlich ein eigener Podcast wert ist, mal darüber zu diskutieren, wohin sich oder wie sich Deutschland entwickelt. Ich möchte auch nicht, dass es falsch verstanden wird, dass ich hier irgendwie ja so rechte Parolen jetzt irgendwie sagen möchte, aber in mir als Migrant oder Deutscher mit Migrationshintergrund, selbst ich habe Befürchtungen gerade, das könnte sich alles nicht gut mehr entwickeln. Und ich merke auch die Belastung, die wir alle haben. Also dieser Moment, beim Arzt zu sein, 3 Stunden, 2,5, 3 Stunden zu warten, ich hatte keinen Termin, ich verstehe das. Und quasi der Einzige da drin zu sein, der wahrscheinlich da einzahlt, ohne den anderen jetzt was vorwerfen zu wollen. Aber es sah für mich danach aus, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich schon ein bisschen überrascht und schockiert. Also da habe ich auch zum ersten Mal drüber nachgedacht, macht es Sinn, so eine Art Priority Lane zu haben? Ganz ehrlich, weil wenn ich weniger arbeite, zahle ich auch weniger ein. Also nicht Beiträge, aber Einkommensteuer. Du kannst davon ausgehen.
Ja, aber
ich habe einen Tagessatz.
Du bist Teil einer Solidargemeinschaft.
Genau.
Ja. So, und aus der Nummer kommst du nicht raus,
genau,
wenn du Deutscher bist.
Ja, ja. Sehr guter Punkt. Ich glaube aber, wir sollten nochmal separat darüber sprechen.
Gerne.